von unterschiedlichen Akteuren natürlich. Also die geopolitische Situation, in der wir uns jetzt seit 2, 3, 4 Jahren befinden, ist, dass es eine bestimmte Blockbildung gibt von den Golfstaaten. Saudi-Arabien nenne ich immer zuerst, weil es volkswirtschaftlich das wichtigste Land ist, und den USA. Die russische Außenpolitik, das haben wir natürlich auch in der Ukraine-Krise gesehen, einzudämmen. Es gibt natürlich sehr komplizierte Beziehungen zu Venezuela. Iran muss man dazu immer nennen. Das sind Länder, wo es eine gewisse außenpolitische Blockbildung gab. Diese Länder, Russland, Iran, Venezuela, sind in unterschiedlichem Maß von Importen, Exporten von Rohöl abhängig. Bei Russland liegt die Zahl so um die 40% Anteil am Bruttoinlandsprodukt, in den anderen Ländern deutlich höher. In Venezuela sind es bis zu 90%. Und diese Länder haben natürlich ein explizites Interesse daran, dass der Ölpreis höher ist, während die aktuelle Konjunktur mit dem niedrigen Preis die volkswirtschaftlich wirklich sehr stark schädigt. Das muss man schon mal sagen. In Venezuela ist es allerdings so, dass das Land eine sehr stark diversifizierte Exportpolitik betrieben hat. Beispielsweise verfügt das größte venezolanische Energieunternehmen, PDVSA, also ein Staatsunternehmen, schon seit den 70er Jahren, über eigene Raffinerien und eine eigene Tankstellenkette in den USA. Das heißt, sie können direkt importieren. Sie sind also nicht so stark davon betroffen. Dann hat die venezolanische Linksregierung in den letzten 10 Jahren schon sehr stark auf den asiatischen Markt mit den Exporten geguckt. Also sie sind zurzeit nicht so stark davon betroffen, auch wenn der Absatz einbricht. Das Problem für sie ist tatsächlich das Preisniveau. So haben wir eben Erdöl anbietende Länder, die natürlich an einem relativ hohen Preis interessiert sind. Wir haben aber andere Länder, die in der aktuellen Situation, dadurch, dass die Nachfrage so stark eingebrochen ist, ich nenne mal an erster Stelle jetzt Nigeria, absolutes Preisdumping betreiben. Nigeria ist zwar in der Organisation Erdöl exportierender Länder schon lange und dort wird seit 60 Jahren Öl gefördert. Der wichtigste Abnehmer war bis letztes Jahr die USA. Die USA haben im April alle Einfuhren aus Nigeria auf Null gestellt. Das heißt, um politisch zu überleben, muss Nigeria jetzt andere Abnehmer suchen. Die befinden sich hauptsächlich in Asien und das ist einer der Faktoren, die den Preis zurzeit so weit unten halten. Und das ist tatsächlich schwer zu kalkulieren, was da passieren wird. Im Februar werden in Nigeria Wahlen stattfinden. Handelt sich um einen, ich würde ihn fragilen Staat nennen, um einen schwachen Staat, wo ein Staatsapparat eigentlich nur dadurch lebt, dass durch Korruption die Öleinnahmen angeeignet werden. Ansonsten ist der Staat nicht wirklich handlungsfähig und da wird es lokal bzw. regional in der ganzen Region um Nigeria herum dramatische gesellschaftliche Auswirkungen haben, dass dieser Preis fällt.
Man kann ja daran beobachten, dass ein niedriger Ölpreis zu Instabilitäten in manchen Ländern führt, aber ein zu hoher Ölpreis kann dazu führen, dass Kriege geführt werden. Also ist Energiepolitik und diese Ölpreisbindung so geopolitisch bedeutsam, dass man sowas beobachten kann, diese Abhängigkeiten? Also zu niedriger Ölpreis, Instabilitäten in den Ländern, weil nicht mehr genug Geld erwirtschaftet wird. Und hoher Ölpreis, wie zum Beispiel Irakkrieg, den letzten wurde ja auch als Kampf ums Öl betitelt, den die USA da angefacht haben. Ist es so? Gibt es da so eine Abhängigkeit?
Diese zweite Kausalität, hoher Ölpreis führt zu Krieg, würde ich so nicht automatisch mitgehen. Natürlich werden die Energieressourcen wertvoller, wenn es einen höheren Weltmarktpreis gibt. Aber im Fall von Irak ist es so gewesen, dass beispielsweise erst der Irakkrieg mit zum Anstieg des Ölpreises global gesehen geführt hat. Auch das wurde damals politisch, wirtschaftspolitisch von Saudi-Arabien schon geschickt aufgefangen in gemeinsamen strategischen Vorgehen mit den USA. Ich denke, ein Problem ist das koloniale Erbe, dass also die Länder in Lateinamerika, Afrika, Asien und das gilt natürlich auch für die Golfstaaten, in den letzten 500 Jahren hauptsächlich als Exporteure von Rohmaterial für die Weltwirtschaft genutzt wurden. Das hieß hauptsächlich Nordamerika und Europa. Das heißt, durch die Kolonialpolitik und auch durch die Wirtschaftspolitik in den letzten 60 Jahren sind diese Wirtschaften, Volkswirtschaften nicht wirklich diversifiziert, sondern sehr stark darauf ausgerichtet, Rohstoffe zu exportieren, was sie eben haben, sei es Landwirtschaftsprodukte oder eben Erdöl. Und der Maß an wirtschaftlicher Diversifizierung dieser Volkswirtschaften ist im Prinzip gleichbedeutend mit dem Effekt, den diese Ölpreisschwankungen jetzt auf die Volkswirtschaften haben. In Nigeria haben wir den Fall, dass die Landwirtschaft praktisch komplett zerstört wurde in den letzten 40 Jahren, also bis auf so ein bisschen Subsistenz, und dass das Land praktisch vollständig von Ölexporten abhängig ist und dadurch jetzt auch die massivsten Effekte auftreten.
Du hast Nigeria genannt, ich nenne nochmal zur Ergänzung ein paar andere, die es dann auch hart trifft. Das wäre vielleicht noch Angola, Algerien, Südsudan und Libyen, die in Turbulenzen geraten, weil der Ölpreis niedrig ist. Diese Länder haben sich, nachdem sie diese Ölvorkommen entdeckt haben, sehr spezialisiert als Exportnation für Öl dazustehen und haben, wie du schon für Nigeria gesagt hast, ihre Landwirtschaft wahrscheinlich dadurch auch kaputt gemacht. Es ist ein gefahrvolles Spiel für jedes Land, wenn es Rohölvorkommen hat und darauf setzt, weil es natürlich bringt das Geld ins Land, aber man sieht es ja in vielen Ländern, die, wie du schon sagst, die Diversifizierung findet dann vielleicht nicht mehr statt, die Umwelt wird zerstört.
Also insbesondere der Rohölexport hat für die Länder in der ehemaligen Dritten Welt wirklich auch sehr, sehr negative Seiten. Das eine ist, dass mittelfristig volkswirtschaftlich darüber natürlich Geld reinkommt, mit dem eine andere Entwicklung finanziert werden könnte. Wir sehen das die letzten 10 Jahre unter der linken Regierung in Venezuela sehr vorbildlich. Da wurde also das Bildungssystem massiv ausgebaut, Sozialleistungen für die bisher benachteiligten Teile der Bevölkerung aufgestockt und so weiter. Das andere ist, dass schon dadurch, dass der Handel in Dollar stattfindet, die Landeswährungen massiv aufgewertet werden. Dadurch, dass die gesamten Ölverkäufe in Dollar in die Landeswährungen zurückgerubelt werden müssen. Und da gibt es diesen Mechanismus auf der anderen Seite, eine stärkere Exportabhängigkeit dazu führt, in so eine Spirale führt, dass die inländische Produktion schon durch eine zu hoch bewertete Währung einfach leidet. In Venezuela ist es zum Beispiel so, dass die Regierung zwar sehr, sehr starke Anstrengungen unternommen hat, andere Wirtschaftssektoren, verarbeitendes Gewerbe und so weiter aufzubauen, aber dass das überhaupt nicht rentabel möglich ist im Weltmarkt durch diesen starken Aufwertungsdruck auf die Währung. Daher hat schon in den 70er Jahren jemand mal, ein venezolanischer Politiker, das Öl als das Exkrement des Teufels bezeichnet, weil das tatsächlich auch die Volkswirtschaften sehr stark schädigen kann.
Es ist nicht nur wirtschaftlich oft schädlich, sondern auch für die Natur.
Ja, es gibt die verschiedenen gesellschaftlichen Folgen natürlich. Das Erste, was ich als noch dramatischer einschätzen würde, ist, dass diese Ökonomien, die von der Ölrente abhängig sind, natürlich Staatsapparate entwickeln, die nur darauf ausgerichtet sind, das Geld aus den Exporten irgendwie zu verteilen, legal oder illegal. Das heißt, gemeinsam mit diesen starken Ölexporten treten auch immer Staatsapparate auf, die hochgradig korrupt und instabil sind. Und das Zweite sind natürlich dann auf lokaler Ebene die entsprechenden Umweltschäden. Wobei das dann nicht nur in der Verantwortung der verschiedenen Regierungen liegt, sondern natürlich auch der internationalen Unternehmen. Auch da sehen wir in Nigeria die dramatischsten Beispiele, dass das gesamte Niger-Delta inzwischen zerstört ist, weil die europäischen und US-amerikanischen Unternehmen da natürlich nichts in den Schutz der Infrastrukturen investiert haben oder nur das Allernötigste und eben Öl rausgeholt haben, ohne irgendeine Rücksicht zu nehmen auf die Natur und die lokalen Umweltbedingungen.
Nennen wir doch mal einfach auch ein paar dazu. Total, Exxon, BP und Shell. Das sind doch diese Unternehmen, oder?
Konkret in Nigeria sind es Chevron, das US-Unternehmen, dann britisch-niederländische Shell und die britische BP.